Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 93 vom 22. Mai 2024. Direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube der Wissenschaftskommunikation. Und mit dem eingängigen Titel Schlemmdank hat sich diesmal der liebe Julian bei mir gemeldet. Hallo Julian.
Morgen auf Tappa.
Na Julian, der Sommer hat jetzt schon angefangen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich hoffe, es ist bei dir auch angekommen und du hast ordentlich viele Aktivitäten, die du auch draußen verbringen kannst.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir hatten das große, große Glück, was ja gerade so aktuell in der Presse ist, dass bei uns der Starkregen nicht ganz so stark war, wie er angekündigt war. Der Südwesten hier bei uns im Koblenz um die Ecke, der hat es ja ordentlich abbekommen die letzten Tage.
Oh ja, das ist auch das Saarland ist diesmal besonders betroffen. Ja, ja. Ne? Und jetzt, also wir nehmen heute übrigens, wir nehmen am 20. Mai auf. Das ist der, wenn ich das richtig sehe, der internationale Tag des Messens, ne?
Meine doch, ja.
Ja, ja. Ne, das ist, das passt heute auch ziemlich gut zu unserem Thema. Aber nochmal zurück zu den Hochwasserkatastrophen. Das Saarland hat es besonders getroffen und ich habe jetzt heute eine Wetterwarnung bekommen, dass Mitte der Woche es auch schon wieder im Südwesten ordentlich abgehen soll.
Wir haben auch wieder die DWD-Vorwarnung, also Dienstag auf Mittwoch. Ja. Ursprünglich war also, sag ich mal, die untere Mosel auch noch betroffen beim letzten Ereignis, aber so, dass die Zelle, die hat sich ein bisschen weiter im Südwesten halt eingenistet, ne? Also so höherer Hunsrück, die Kante und Saarland, das hat halt richtig, richtig getroffen da, ne? Und ja, also tatsächlich für Dienstag auf Mittwoch ist jetzt nochmal vorhergesagt. Das heißt quasi Aufnahme morgen und übermorgen. Das wird so der heiße Zeitpunkt hier.
Dann drücke ich die Daumen, dass alles gut geht, dass natürlich keine Menschen und Dinge zu Schaden kommen. Und das zeigt uns halt auch mal wieder, wie wichtig eigentlich unsere Disziplin so ist, ne? Weil du musst nun mal die Landnutzung auch auf das sich verändernde Wetter, auf verändernde Starkregenereignisse zum Beispiel anpassen. Da haben wir auch schon entsprechende Folgen dazu gemacht, ne? Und das ist leider was, wo der Klimawandel volle Möhre zuschlägt und wo es dann möglicherweise auch ernst wird. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und umso besser, dass du Zeit gefunden hast und dass wir heute hier zusammenkommen. Und das ist tatsächlich auch eine Premiere, weil wir das erste Mal im Zollcast über eine Methodik sprechen, eigentlich über eine Labormethode oder auch über mehrere Labormethoden, die hier mal an der Stelle miteinander verglichen werden sollen. Die Bodenkundlerinnen und Bodenkundler, die des Labores mächtig sind, die werden jetzt schon beim Titel Schlemmdank sozusagen wissen, worauf es hinausläuft. Für die anderen mache ich vielleicht an der Stelle mal noch eine etwas allgemeine Einführung in das Thema, weil man auch erstmal begreifen muss, wie wichtig das eigentlich ist, worüber wir hier an der Stelle sprechen wollen. Es geht hier um die Analyse der Bodenart und wer das nicht mehr auf dem Schirm hat und vielleicht von draußen kommt irgendwie, dem sei die Folge 4 Bodenarten und Bodentypen nochmal ans Herz gelegt, wo ich über Bodenarten und Bodentypen spreche und auch vor allem darüber spreche, dass das keineswegs das Gleiche ist, sondern dass das zwei Begriffe sind, die zwar gleich klingen, aber was völlig Unterschiedliches meinen in der Bodenkunde. Und bei den Bodenarten geht es letztlich um eine Korngrößenverteilung, ne? Also es gibt verschiedene Korngrößenfraktionen, da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen. Und ein Boden oder spezieller auch ein definierter Bodenhorizont hat eben eine bestimmte Bodenart. Ja, und die kann ich auf verschiedene Weisen im Gelände herausfinden. Das ist dann meistens die sogenannte Fingerprobe, ne, wo dann schöne Würstchen gerollt werden und dann werden da Ringe geformt und dann werden Kugeln und na, das ganze Prozedere, ne, kann ich sie abschätzen. Allerdings, uns geht's hier heute darum, wie man eigentlich die Bodenart im Labor, also nach der Probennahme im Gelände, möglichst genau bestimmen kann. Das ist das Setting. Und warum spielt das so eine wichtige Rolle? Naja, ich glaube, zum einen kann man sagen, natürlich, um einen Boden eindeutig zu identifizieren, das ist das, also Vergleichbarkeit oder Nichtvergleichbarkeit mit anderen Böden, Böden an anderen Standorten quasi herzustellen. Und zum anderen aber auch zur Binnendifferenzierung. Wir wissen aus den Lehrbuchfolgen auch, zum Beispiel Folge 13, Pozzolierung, Folge 44, Verbraunung und Verlehmung und Folge 51, Tonverlagerung, dass es nun mal verschiedene bodenbildende Prozesse gibt, die bedingen, dass eine Ausgangsbodenart sich im Laufe der Zeit auch verändern kann. Ja, es finden also im Boden selbst Verwitterungs- und Neubildungsprozesse statt, Transportprozesse, die dazu führen, dass sich einzigartige und charakteristische Horizonte herausbilden und die auch gekennzeichnet sind durch eine besondere Bodenart, sich durch diese Bodenart von anderen Horizonten abheben. Ja. Und das macht es wirklich unglaublich wichtig, auch über die Bodenart genau Bescheid zu wissen, die zu bestimmen, um eben auch zweifelsfrei bestimmte bodenbildende Prozesse nachweisen zu können. Ja, also ich denke hier vor allem an die Tonverlagerung und eben auch den Bodentyp letztlich eindeutig charakterisieren zu können. Das mal so ein grober Einblick. Es gibt sicherlich noch viel mehr Aspekte, bei denen die Bodenart eine Rolle spielt, ne? Aber das ist so mal das, was ich eingangs gedacht hatte, was man dazu sicherlich gut äußern kann, wo ihr hoffentlich dann auch einen guten Wink von mir bekommen habt, worauf es hier heute hinausläuft. Und jetzt werden wir uns Julian wird zwei Verfahren vorstellen. Das eine, das sogenannte Sedimentationspipettierverfahren, ja, je nachdem, wie man es liest im deutschen Sprachgebrauch. Ist es entweder das Sedimentations- oder Pipettierverfahren, ja, das kennt man aus dem Labor, und das andere ist oder basiert auf der Beugung von Röntgenlicht. Zu diesen beiden grundsätzlichen Prinzipien habe ich euch auch nochmal ein paar Links in die Shownotes geballert, wo ihr euch zumindest die Prinzipien des Sedimentationsverfahrens einerseits und der Beugung von Röntgenlicht an Partikeln oder Gittern oder anderen Objekten andererseits nochmal anschauen könnt. Und jetzt halte ich meinen Sabbel, Julian. Das soll genügen zur Einführung. Und ich bin jetzt mega gespannt, was du mir auch erklären wirst. Vor allem natürlich zur Beugung von Röntgenlicht. Da habe ich persönlich noch gar nichts von gehört. Zumindest nicht, wie man das zur Korngrößenanalyse einsetzen kann. Bitteschön.
Ja, wunderbar. Also danke erstmal für die schöne Einführung auch. Und ich kann es halt nur unterstützen, ne? Also im Grunde ist ja die Bodenart, oder im Englischen, wenn man es auch nochmal haben will, die Soil Texture, also das ist eher von der Textur bei die Rede, ist ja eigentlich auch so das allererste, was wir im Gelände ansprechen. Also es ist der Beginn jeder Geländeaufnahme, weil die Bodenart ja ganz, ganz viele Prozesse ja auch steuert. Und deshalb ist es so enorm wichtig. Und das war auch so, als ich mal überlegt hatte, jetzt, was machen wir heute so in der Folge? Auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist sowas Fundamentales, sowas Wichtiges, das wäre mal schön, mal drüber zu sprechen, wie macht man denn überhaupt sowas? Weil der erste Kontaktpunkt, sagst du ja ganz richtig, ist halt Gelände, die Fingerprobe. Ne, dieses übliche, wir gucken mal, wie formbar, wie klebrig ist das Ganze. Sehr beliebt ist übrigens auch der TS2, der schwachsandige Ton. Weißt du noch wieso?
Nee, kommt mir gerade nicht
in den Sinn. Der Klusch zwischen den Zähnen ist das Erkennungsmuster. Ja, da werden dann immer die ersten Gesichter so ein bisschen weiß, wenn man sagt so, komm, schmeck mal. Ne, ja. So nach dem Motto. Naja, aber das ist halt, wie gesagt, so diese sehr hemdsärmelige Variante. Das, was wir im Gelände machen, ist halt wirklich so ein rein haptisches Ding, was überraschend gut funktioniert, weil, und das ist so der Sprung rüber, man kann das natürlich sehr genau im Labor feststellen, also wie groß der Anteil von Ton, von Schluff, von Sand ist. Weil im Grunde ist das ja genau die Geschichte. Man kann sich das im Grunde vorstellen, wie als würde ich eine Farbe mischen zum Beispiel. Also da habe ich auch einen roten, grünen, Blauton zum Beispiel. Und je nachdem, wie viel von einem bestimmten Farbton drin ist, sieht also die Farbe im Endeffekt anders aus. Und genauso ist es halt beim Boden genau, dann halt eben analog. Ne? Also wir haben den Ton als feinste Partikelchen, Schluff als mittlere, Korngröße und Sand als größte. Und dann hat sich so die Klassifikation noch den netten Trick gedacht, es wäre viel zu einfach, wenn wir nur auch diese drei Bodenarten hätten. Es gibt dann halt noch den Lehm. Ne? Also das heißt, wir haben bei den Bodenarten noch diese Mischfraktion der Lehme. Und es gibt ganz schön viele Bodenarten. Und das ist ja auch eine riesen Herausforderung, wenn ich das erste Mal im Gelände oder im Labor stehe, überhaupt zu sagen, puh, ist das überhaupt richtig? Also die ersten locker 200 Proben, die man vielleicht mal im Gelände macht, das ist, wie der Engländer so schön sagt, make an educated guess. Ne? Also wir raten mal so auf Basis dessen, was wir vielleicht haben, bis man mal irgendwann überhaupt eine Referenz für sich selber hat und sagt so, okay, das ist aber sehr tonreich, das ist sehr sandig. Ne? Also später funktioniert das super schön im Gelände, aber ich muss halt erstmal für mich eine Referenz aufbauen. Und deshalb gibt's natürlich auch, weil so eine Fingerprobe an sich ist einfach noch zu ungenau. Selbst wenn ich ein sehr ungeübter oder ein sehr geübter, sagen wir mal so, Fingerprobender bin, ne, kann das immer noch sehr, sehr ungenau sein im Vergleich zur echten Korngrößenverteilung. Und deshalb gibt es natürlich auch im Labor so die echte Methode rauszufinden, ne, wie viel von diesen drei unterschiedlichen Fraktionen habe ich denn da in der Probe. Und naja, du hast ja schon richtig umrissen. Ne? Es gibt so den Standard eigentlich, das ist auch die DIN, wie man also eine Korngröße bestimmt. Nagel mich jetzt nicht auf die Nummer fest, der DIN.
4220.
Ich wusste es. Der Herr Ginzel hat es natürlich sofort.
Der Praktiker, der weiß es.
Naja, es ist im Grunde halt was super Einfaches, für das man einfach nur verflucht viel Zeit braucht. Deshalb ist es ein bisschen schade, weil wir mit der Fingerprobe super schnell unterwegs sind. Dagegen ist die Schlemmanalyse im Labor etwas, wo man halt ein bisschen Langmut braucht für und wo so eine ganz komische Mischung besteht aus super hektisch im Labor und super langweilig im Labor. Denn das Ganze basiert im Grunde so auf einem interessanten Verfahren.
Ja, ich muss kurz ergänzen, nicht 4220, sondern 4022. Entschuldigung, mein Fehler.
alles gut. Naja, aber auf jeden Fall, das Ding ist im Grunde, wir machen bei der Methode, wenn wir natürlich sagen, das ist jetzt die genaueste oder so macht man das wirklich, werden erschreckend viele Grundannahmen einfach getroffen, die wir so als so is it hinnehmen. Denn diese Schlemmanalyse, diese Sedimentationsanalytik, die funktioniert im Grunde so, dass ich mir sage, okay, wie lange braucht denn ein Partikelchen einer bestimmten Größe, um durch eine Wassersäule durchzusinken? Deshalb heißt das ja auch gerne Sedimentationsanalyse, weil wir im Grunde in unserem Aufbau unsere Probe sedimentieren lassen. Das hat jeder wahrscheinlich schon mal so mit drei gemacht, in eine matschige Pfütze getreten, sich wahnsinnig gefreut, das Wasser färbt sich. Also wir bringen praktisch Partikel so in Schwebe. Und nach einer gewissen Zeit wird das Wasser klarer und klarer und klarer, weil sich eben die Partikelchen Stück für Stück absenken. Zuerst natürlich die großen Partikel und ganz hinten raus die feinen Partikelchen. Na, das ist im Grunde so die Grundregel. Und bei uns so im Labor gibt es halt so eine Grenze, die wir noch sinnvoll ohne Sedimentation hinbekommen. Und das ist halt eben der Sand. Der wird meistens gesiebt. Da gibt es ja immer diesen richtig lauwarmen, schlechten Phipps-Asmussen-Spruch, so 7x7 ergibt feiner Sand. Ne? Das ist so verdummtes. Ne? Aber das ist so das erste Ding, was man je nach Geschmacksrichtung vorher absiebt, nachher absiebt. Das ist auch so eine Glaubensrichtung, ne? Wo man so sagt, manche Labore machen es vorher, manche machen es nachher. Auf jeden Fall arbeiten wir dann im Grunde bei der Sedimentationsanalyse nur noch mit den Schluffen und den Tonen, ne? Also der mittleren und der feinen Korngröße. Weil da es gibt, sag ich mal so, Grobschluffsiebe. Aber man mag sich jetzt über die Sinnigkeit eines so feinen Siebrasters unterhalten. Spätestens beim Reinigen des Siebes hört die Diskussion, glaube ich, auf. Weil man dann merkt so, das ist nicht praktikabel. Ne? Also das ist zumindest nicht für unsere Korngrößenanalytik praktikabel. Ja, und was man im Grunde macht ist, also wenn man jetzt mal diesen Schritt im Labor ganz vereinfacht geht, das erste ist schon auch wieder eine Riesenglaubensfrage, weil normalerweise sagt man zerstört Aggregate. Das heißt, man mörsert die Probe erstmal klein. Und da könnte jetzt natürlich auch schon, und ich denke, das diskutieren wir auch heute mal an der Stelle mal wirklich offen, man könnte jetzt methodenkritisch sagen, wieso denn eigentlich? Also klar sind das kleine Partikel, die eigentlich viel kleiner sind als so ein geknubbeltes Aggregat. Aber was will ich jetzt genau wissen? Will ich halt die Geländewahrheit des Bodens? Da habe ich halt große Knubbel. Ne? Vielleicht knubbelt sich ein Ton einfach zu so einem Aggregat zusammen. Oder will ich wirklich die Einzelpartikel aufgeschlossen wissen? Und das ist bei ganz vielen Fragestellungen durchaus auch interessant. Also wenn wir beim Starkregen waren von der Einführung, so Infiltration oder so, da will ich vielleicht sogar eher die Aggregate erhalten haben, weil die ganz andere Porenräume bilden als so ein einzelnes Tonpartikelchen. Also das ist so eine erste Weichenstellung, wo man sich schon mal von der DIN entfernen könnte und sagen könnte, wir machen eine funktionale Schlemmung so nach dem Motto. Das heißt, wir erhalten die Aggregate. Wobei der super schwierig ist, ne? Also die auch wirklich dann im gesamten Versuchsverlauf so als Knüppelchen aufrecht zu erhalten. Und deshalb ist normalerweise der Standard auch, okay, wir mörsern klein. Und was dann halt noch gemacht werden muss, sind noch quasi Kittsubstanzen zu entfernen, weil die ja auch ganz häufig dazu führen, dass ein kleines Partikelchen verklumpt, verklebt mit anderen und sich deshalb einfach größer macht, als es eigentlich ist. Ne? Das heißt, dann würden wir quasi kleine Partikelchen unterschätzen und große Partikelchen überschätzen. Und deshalb brauchen wir halt ein Material, was Klebesubstanz entfernt. Das erste ist Natriumpyrophosphat. Das ist das übliche Ding, was wir dran geben, um organisches Material zu zerstören, weil das auch sehr gerne so verbindet. Ne? Und dann gehen wir noch hin und dispergieren das Ganze auch noch. Das heißt, wir geben Substanzen dazu und packen das Ganze in Überkopfschüttler, die im Grunde dazu führen, dass wir keine zusammenklebenden Partikelchen mehr haben. Also wir versuchen im Grunde in der Probenvorbereitung zu sagen, jedes Partikelchen liegt einzeln in unserer Probe vor. Das ist so das Entscheidende. Also dass wir die Dinger vereinzeln. Und wenn das erreicht ist, ne, also wir sagen, okay, wir haben die Klebesubstanzen entfernt, im Zweifel wird auch nochmal Carbonat mit Säure weggeholt, ne, also wenn wir eine sehr carbonatreiche Probe damit dabei haben und wir sagen, okay, die Partikelchen sind einzeln für sich, dann ist so der Auftritt des großen Schlemmzylinders, das ist so eine standardisierte Glassäule von, was hat sie, glaube ich, 30 Zentimeter irgendwie um die Kante oder ein bisschen, ich glaube 50 Zentimeter. Und dort wird dann quasi die Probe reingekippt. Also unsere Partikelchen, die jetzt vereinzelt sind, das ist ja dann eine nasse Probe im Grunde, die ist in Suspension und die geben wir jetzt in diesen Zylinder mit rein, knallen Stopfen oben drauf und dann schütteln wir die ganze Probe erstmal auf, um so richtig Turbulenz da reinzubekommen. Und in dem Moment, wo dieser Schlemmzylinder abgesetzt wird, beginnt der Versuch. Ne, weil ab diesem Moment kommt auch keiner mehr da dran am besten. Ne? Also es heißt dann auch immer so schön in den Laboranweisungen, also Erschütterungen sind zu vermeiden. Ich habe schon Mord und Totschlag in Laboren gesehen, wenn jemand mal so hoppela in den Tisch gestoßen ist, nach 3-4 Stunden Schlemmversuch, da sind dann Messer mit Augen geflogen quasi. Weil das natürlich hart zu vermeiden ist. Weil wir ab dem Moment, wo wir es halt absetzen, sagen, okay, in diesem Moment sedimentiert das Material ganz langsam vor sich runter. Und dann gibt's halt Zeitpläne. Denn wir können, wenn wir ein paar Vereinfachungen eben anwenden, sprich zum Beispiel die Raumtemperatur, die sollte man möglichst auf 20 Grad halten, weil das Wasser ist ja unterschiedlich viskos, wenn das kälter ist oder wärmer ist. Wir sollten auch ungefähr wissen, also was haben wir für Partikelgrößen? Das gibt uns ja zum Glück unsere bodenkundige Kartieranleitung, unsere Korngrößenstandards hervor. Das ist ja immer diese nette Tabelle mit den Wechseln zwischen 2 und 6,3. Ne, je nachdem Millimeter oder Mikrometer kann ich damit arbeiten. Aber das sind immer diese 2- und 6-3er Schritte, die wir dann haben. Weil wir können tatsächlich sogar Unterfraktionen abpipettieren. Das heißt, wir sagen nicht nur Schluff im Gesamten, sondern wir sagen Grobschluff, Mittelschluff, Feinschluff und dann gehen wir noch in die Tonfraktion hinten rein. Na, also das ist schon relativ mächtig, dass wir das sogar noch unterfraktionieren können. Das ist sogar genauer, als wir es bräuchten, um eine Bodenart festzustellen. Aber natürlich für viele Erhebungen sehr, sehr spannend damit dabei. Und das Entscheidende ist, wenn wir ein paar Grundannahmen treffen, gibt es eine erfrischend simple Formel, die mir im Grunde nur aus- und eingibt, ein Korn einer bestimmten Größe braucht so und so viele Sekunden oder Minuten, um in einer bestimmten Tiefe angekommen zu sein. Also im Grunde überlegen wir uns, so ein Partikelchen wird geschüttelt, der Kolben wird hingestellt, ab dann nicht mehr berührt und dann sinken jetzt unsere Partikelchen durch. Ja, das heißt, die gröberen, der Grobschluff ist am schnellsten im Fahrstuhl und der Ton ist im Grunde am langsamsten und gemütlichsten. Und daraus ergibt sich dann ein fein tarierter Plan, wann etwas abpipettiert werden muss. Und da gibt es auch absurde Aufbauten. Also ich habe zwei live mal gesehen, also beziehungsweise auch mitgearbeitet. Einmal gab es damals im bodenkundlichen Labor am bodenkundlichen Institut in Bonn einen ganzen Pipettierraum. Der war ziemlich krass anzusehen, weil die hatten halt wirklich wie so ein U, der ganze Raum. Ne, nur mit Schlemmzylinder an Schlemmzylinder an Schlemmzylinder und die hatten das Ganze über eine deckengeführte Anlage quasi. Also dass die Pipette von der Decke kam und überhaupt kein Kontakt mehr im Grunde mit der Probe war. Wir in Koblenz haben so ein Wägelchen, das ist auch so gern genutzt, ne, was man so vorbeifahren kann an den Schlemmzylindern und dann senkt man von diesem Wägelchen aus kommt eine Pipette rein. Und die muss natürlich geeicht sein in der Tiefe. Weil ich muss dann zum Beispiel sagen, die taucht jetzt genau auf 10 Zentimeter Tiefe ein. Und ich kann ja dann im Grunde rückrechnen und sagen, okay, ein Partikelchen einer bestimmten Größe braucht 3:20, um auf 10 Zentimeter Tiefe abzusinken. Und je kleiner, desto länger hinaus geht das. Und das ist der Grund, weswegen ich am Anfang auch gesagt habe, am Anfang ist das super hektisch, weil der Schluff, der kommt so im Minutentakt quasi durch. Ne, da hast du so nach 3 Minuten, nach 6 Minuten, nach 12 Minuten. Und man muss das halt abpipettieren, sauber auf die Seite stellen, was man pipettiert hat. Ne, das wird dann getrocknet, gewogen, relativer Standard. Aber der Ton hinten raus zum Beispiel, der braucht Stunden. Und das ist dann immer das große Loch bei den Schlemmversuchen, wenn man so am Anfang Hektik, Hektik, Hektik den ganzen Schluff da wegpipettiert. Und dann guckt man in die schlaue Tabelle. Also bei uns hat das unser TA und Laborleiter super schön gemacht. Wir haben so eine fertige Excel, die uns bei 20 Grad Raumtemperatur das genau ausspuckt und auch über mehrere Zylinder eine saubere Taktung ermöglicht. Das ist echt Magie, die Excel-Tabelle. Weil wir, was haben wir, 12 Zylinder. Und die sind dann genauso getaktet mit dem Pipettierreihenfolgen, dass man nicht zeitgleich an zweien sein müsste, weil das wäre natürlich auch super, super schlimm dann mit dabei, ne? Ja, und wenn ich das dann eben gemacht habe, am Anfang Hektik, zum Ende hin Pause, kann ich also quasi aus diesen kleinen Aliquot-Proben, die ich rausgezogen habe, im Grunde hochrechnen, wie viel wird denn wahrscheinlich in der ganzen Probe drin gewesen sein. Und das hört sich erstmal super logisch an und plausibel an und das funktioniert auch ziemlich gut. Das ist auch nach wie vor der Standard, hat natürlich den Nachteil, Probenaufbereitung ist aufwendig, die Versuche brauchen lange und ich brauche extrem viele Stechzylinder, um viele Proben zu machen. Also wir zum Beispiel mit einem Koblenz mit unseren 12 Zylindern, das ist dann, der Tag ist voll und es sind halt nur 12 Proben. Das ist im Grunde nichts. Habe ich einen Bodenaufschluss mit 5 Horizonten oder so, dann ist die Hälfte schon gebucht. Also das ist nichts, was man gut auf Masse wirklich arbeiten kann. Ja, und dann, wie gesagt, steht so das Ergebnis dann im Grunde für uns fest. Das Entscheidende ist jetzt dabei aber halt diese Grundannahmen, die man trifft. Denn wir gehen davon aus, und das ist übrigens methodenübergreifend so, das wird uns gleich beim Laser bzw. Röntgen auch noch begegnen, dass jedes Partikelchen rund ist. Ist es nicht. Also wer schon mal was über Tonminerale gehört hat, das sind kleine Plättchen, das sind ja Schichtsilikate, die sind alles, aber nicht rund zum Beispiel. Da merkt man schon so, ei, das sind aber interessante Verallgemeinerungen, die wir hier mal mit unterfahren. Zweites ist, man sagt zum Beispiel einfach ganz stumpf, diese Absinkgeschwindigkeit, wir tun mal so, als wäre jedes Partikelchen 100% Quarz. Ne, das ist so die zweite Annahme. Und Quarz ist schon verflucht dicht. Ne? Also da sind wir bei 2, quetsch mich, Gramm pro Kubikzentimeter, fast an die 3 sogar dann eben mit ran. Ist auch nicht der Fall. Kleiner Treppenwitz, gerade bei uns, wir haben uns ja schon mal in der Folge E-BIMS darüber unterhalten. Macht das mal mit unseren BIMS-Proben. Die sind geringer dicht als Wasser. Du kippst deine Suspension rein und dann schwimmt der Scheiß oben auf. Ne? Also da sinkt nichts ab, das bleibt oben. Ne? Dann denkst du ja auch so, okay, was machen wir denn jetzt? Also das war zum Beispiel so ein Punkt, da mussten wir uns lange Dinge überlegen, wie wir überhaupt sauber eine Bodenart bestimmen bei BIMS-Böden, weil da funktioniert Abschlemmen einfach nicht. Ne? Also das sedimentiert nicht.
Aber jetzt das bleibt jetzt, ja oben. Jetzt erklär ruhig nochmal, wie habt ihr das dann gemacht?
Haben wir uns so Korrekturfaktoren dann zurechtgelegt. Ne? Also sprich über Regressionsgleichungen dann geguckt, okay, wie viel war denn jetzt ungefähr an unterschiedlichen Fraktionen drin? Und das Gute ist, das meiste von den BIMS war halt sogar in der Sandfraktion unterwegs. Na, das Problem tauchte dann wirklich auf, wenn du so ganz, ganz kleine BIMS-Partikelchen hattest, aber die sahst du halt tatsächlich aufschwimmen, ne? So oben auf, wusstest, okay, das ist eine problematische Probe. Aber so im Schluff- und Tonbereich war super wenig zum Glück unterwegs. Was wir aber schon gemerkt haben, ist, dass unsere Proben besonders in der Schlufffraktion von den Referenzproben abgewichen sind. Das heißt, ich habe es zum Beispiel dann ganz häufig gemacht, dass wir einfach BIMS-freie Proben parallel nochmal gezogen haben und gesagt haben, okay, wir haben so einen Standard quasi fürs Gebiet, zumindest eine Näherung. Und dann wussten wir, okay, wie weit liegen wir denn auf? Ne? Also das ist schon schwierig, weil das ist eine Methode, die basiert halt darauf, dass Partikelchen nach unten gehen. Und gut, BIMS ist jetzt das einzige Ding, was wir jetzt so haben, ne? Aber das funktioniert zum Beispiel damit nicht. Ja. Das wäre zum Beispiel ein starkes Argument für Konkurrenzmethoden dann. Mit
dabei, ne? Genau, und noch ein starkes Argument, ich habe das parallel nochmal rausgesucht, diese Schlemmanalyse basiert ja auf der sogenannten Stokes'schen Gleichung, ne? Also wie du gerade gesagt hast, oder wie die Physik es gerne macht, ne? Berechne mal den Luftwiderstand von einem Pinguin, dann stellst du dir den Pinguin vor als idealisierte Kugel, die auch nur ein Massenpunkt ist, ne? Und komplett kugelförmig und so, ne? Und genauso ist es mit der Stokes'schen Gleichung und das geht halt manchmal an der Realität vorbei, ja? Also das ist ein wichtiges Argument, wie du schon sagtest, vielleicht auch für eine Alternativmethode.
Naja. Und wie gesagt, ich bin ja in der Diplomarbeit, war ich ja noch gar nicht mal so in der Bodenkunde drin. Also da habe ich tatsächlich hydraulisch gearbeitet in einem Versuchskanal. Deshalb sagte mir schon so einiges bei diesen Vereinfachungen, wo du sagtest, so Stokes'sches Gesetz, dass wir mit Reynolds-Zahlen arbeiten, dass wir eine laminare Strömung haben, ne? Also sprich keine Turbulenz im Wasser und so. Und da muss ich halt auch so sagen, wenn man das erste Mal so seine Zehe in turbulente Strömung gehalten hat und gesehen hat, so, oh, das ist ja eigentlich die Wahrheit, dann weiß man sowieso, gut, das Verfahren ist eine gute Näherung. Aber die ist tatsächlich sehr gut, muss man schon sagen. Also es funktioniert erschreckend gut. Also wir sollten jetzt hier keine Schande über der Schlemmanalyse auskippen. Die ist schon ganz stabil, das muss man auch sagen. Ja. Und das führt, glaube ich, auch, sag ich mal jetzt, zur Konkurrenzmethode, die in unserem Paper vorgestellt wurde. Ich habe uns mal rausgesucht, Taubner et al. 2009, die also tatsächlich noch nicht mit Röntgen, sondern mit Laserdiffraktionen gearbeitet haben, also Laserbeugung. Röntgen gibt es auch, gibt es schöne Studien auch vom BGR, also vom Bundesamt Geologie Rohstoffe. Aber interessanterweise, beide Studien sind zu dem Schluss gekommen, um das so ganz antiklimaktisch, um es schon mal nach vorne zu schieben, Schlemmen ist besser. Also das, was wir jetzt gerade beschrieben haben und gesagt haben, boah, also wie viele Abweichungen haben wir denn da so drin? Es gibt natürlich Konkurrenzmethoden. Und in dem Paper, was wir halt uns ausgesucht hatten jetzt, wird das Ganze mal über eine sogenannte Laserdiffraktion oder Laserbeugung eben diskutiert. Und da wird im Grunde im ersten Schritt genau das Gleiche gemacht. Also die Probenvorbereitung ist gespuckt dieselbe. Also man muss das Ganze dispergieren, man muss Klebesubstanzen entfernen. Also das ist tatsächlich Schritt für Schritt genau gleich. Und dann geht man auch erstmal wieder hin und macht ein paar Grundannahmen. Interessanterweise dafür auch sphärische Form, also Kugelform, perfekt jedes Partikelchens, was wir halt auch nicht haben. Also das ist ein großes Problem. Und der Aufbau ist im Grunde dabei relativ simpel. Es ist natürlich materialtechnisch sehr teuer und ungleich teurer als eine Schlemmanalyse, so eine Laser- oder eine Röntgenanlage anzuschaffen. Aber im Grunde ist es ein Emitter und ein Empfänger, der also dann im Grunde misst, wie stark wird ein Laserstrahl oder bei der Röntgengranulometrie halt eine Röntgenquelle gebogen um ein Partikelchen. Das heißt, wenn so ein Laserstrahl zum Beispiel auf ein Partikelchen trifft, wird es halt zum gewissen Grad eben abgelenkt und gebeugt und das kann unser Detektor auf der anderen Seite erfassen. Also wie stark eine Beugung ist. Und da ist für uns jetzt mal in der Besprechung einfach die grobe Pi mal Daumen Richtung, je kleiner das Partikelchen, desto größer die Beugung. Ja, also das ist so die grobe Grundregel, die wir da fahren. Es gibt bei diesem Laserverfahren natürlich auch das Problem, was mache ich mit Mehrfachzählung? Das wird auch ganz klar erwähnt im Paper. Das ist tatsächlich ein methodeninhärentes Problem, dass natürlich ein Partikelchen, wenn das so vorbeihuscht am Laser, auch vielleicht mal zweimal angepinkt wird oder dreimal angepinkt wird und mehrfach gezählt wird quasi. Das bedeutet also, da kann man es im Grunde nur über ein hohes N, also über eine hohe Probenwiederholung im Grunde einen stabilen Wert letztlich mitziehen.
Aber an der Stelle können wir vielleicht nochmal auf den Versuchsaufbau angehen. Ne? Also auch für mich, nur für den Fall, dass ich das nicht richtig verstanden habe. Du würdest dann quasi ja die Probe auch wieder aufschlemmen, ne? Also auch wieder eine Suspension herstellen und dann ballerst du durch einen durchsichtigen Zylinder oder so einfach nur einen Laserstrahl durch.
Ja. Ne? Und der Emitter auf der anderen Seite guckt, ne, wie stark wird das gebeugt.
Ja.
Es wird halt nicht nur einmal durchgefeuert, sondern halt wirklich in hoher Taktung dann halt eben durchgeballert. Ähnlich halt auch bei der Röntgengranulometrie ist praktisch das Gleiche, nur dass wir halt nicht über Laser gehen, sondern über Röntgenstrahlung. Beide haben aber interessanterweise dafür, dass man halt so einen absurden Materialeinsatz an Erstanschaffung hat, offensichtlich große Probleme, kleine Fraktionen zu erfassen. Also da ist tatsächlich beide Methodik, also die Beugungsmethodik, ist extrem schwach da drin, kleine Fraktionen zu erfassen. Das ist durch die Bank, also es gibt viele, viele Studien, die sowas tatsächlich vergleichen. Ist natürlich easy money am Papermarkt. Sobald eine neue Methode rauskommt, stellt sie sie mal gegenüber zum etablierten Verfahren. Und die überwältigende Mehrheit der Studien, ich habe davor auch mal, wir haben ja heute so drei Paper mal flankierend dabei, habe ich auch mal eine ganz aktuelle Studie von 2023 mitgebracht. Das wäre dann die Soil Texture Analysis by Laser Diffraction and Sedimentation and Sieving. Method and Instrument Comparison with a Focus on Nordic and Baltic Forest Soils. Also wir sind sogar mal in Richtung Skandinavien gegangen. Es ist völlig egal, welche Böden wir da auch nehmen. Das kann ich direkt schon mal vorwegschicken. Das sind jetzt natürlich eher so potzolige Geschichten, ne? Also wenn wir so in sehr sauren Bedingungen auch mit unterwegs sind, da haben wir relativ viel Aluminium, Eisen und Zeug drin, so die ganzen Sesquioxide, die da rumgedüst sind, die es auch nicht unbedingt leichter machen. Aber auch die Studie ist durch die Bank halt zur Erkenntnis gekommen, puh, Laser ist zwar schnell, also bedeutend schneller als dieses Warten beim Schlemmen, aber wir kriegen schon gehörige Fehlbeträge raus, wenn wir uns die kleinen Partikelchen angucken. Also gerade so die Tonfraktion, die macht schon enorm Probleme bei der ganzen Geschichte mit da drin. Und ja, das ist im Grunde so für uns die Marschrichtung, dass man tatsächlich, wenn man jetzt sagt, okay, was mache ich denn jetzt im Labor? Gehe ich auf Geschwindigkeit, nehme ich also meinen Laser oder meine Röntgenanlage, die in der Erstanschaffung sehr viel kostet? Oder hole ich dann doch nochmal die verstaubte Pipette irgendwo, die natürlich jetzt nicht so sexy ist und so ganz vorne in der Forschungsfront ist. Und interessanterweise, die Pipette schlägt die neuen Verfahren. Also man müsste tatsächlich, das ist jetzt bei unserem Kernpaper, bei dem Taubnight All zum Beispiel auch so der Hinweis, die sind hingegangen und haben gesagt, ja gut, dann machen wir mal für die kleineren Fraktionen einfach Regressionsgleichung. Das heißt, wir berechnen jetzt einen Korrekturfaktor zwischen klassisch Schlemmen und eben der Laseranalytik. Und das Krasse ist tatsächlich, also die haben mit linearen Regressionen arbeiten können, die auch ziemlich stabil waren, vom R-Quadrat zumindest. Und wenn man jetzt alleine sich mal die Steigung anguckt der Geraden, das gibt einmal so ein gewisses Gefühl dafür, um welchen Faktor über- oder unterschätzt denn eine Methode etwas. Lagen wir also so bei knapp 0,5 beim feinen Schluff. Das heißt, da haben wir dann tatsächlich sogar eine Überschätzung von feinem Schluff beim Laser im Vergleich zur Schlemmanalyse. Und beim Ton liegen wir bei einem Faktor von 3,1. Das heißt, ich muss im Grunde dreifach draufbuttern, um die korrekten Werte zu erhalten. Also das ist schon eine enorme Abweichung zwischen zwei Methoden, wenn man sagt, okay, das eine liegt um den Faktor 3 im Grunde daneben. Sprich, also da kriegen wir dann entsprechend ja auch schöne Abweichungen damit rein. Und das führt auch dann im Endergebnis dazu, also die haben quasi Normbodenproben genommen und haben geguckt, so was machen denn die unterschiedlichen Methoden. Die haben die erschütternde Erkenntnis, ich gucke gerade, aber es müsste 14 auf 16 waren dann sogar in der falschen Bodenart. Das heißt, der Fehler war dann so groß, dass wir bei unserem Endergebnis, dass wir sagen, wie viel Ton, wie viel Schluff, wie viel Sand und daraus machen wir die Bodenart, lag man in 14 von 16 Fällen daneben. Also wenn man jetzt sagt, dass Schlemm der Standard ist. Und das ist schon bitter. Also wenn man dann überlegt, man holt sich eine teure Laserbeugungsanlage und guckt mal so, wie gut ist die denn? 14 von 16 daneben, das tut dann weh, wo man dann wieder sagt, okay, es scheint einen Grund dafür zu geben, ne, dass die Schlemmung also tatsächlich noch verlässlicher ist. Die ist zwar bedeutend langsamer, wie gesagt, und hat auch ihre Fehlerquellen, aber sie funktioniert nach wie vor und hält sich wacker so gegen neuere Methoden damit da drin. Also das war oder ist so zumindest das Ergebnis. Natürlich, wenn man das weiß und jetzt über ein hohes N, über eine hohe Wiederholung, so interne Korrekturgleichung aufstellen kann, dann kann man natürlich dann irgendwann sagen, okay, wir kennen den internen Fehler, muss natürlich am besten vorher mal wissen, was ist meine Probenregion so üblicherweise für eine Bodenart, weil das natürlich auch immer bodenartabhängig ist, wie groß dieser Fehler ist. Also sehr tonige Böden zeigen ja dann größere Fehler als eher sandigere Böden zum Beispiel. Aber sobald sowas etabliert ist und inzwischen, weil das Paper ist ja von 2009, hat das natürlich auch einen großen Sprung gemacht, ne? Also da kennen wir durchaus Korrekturwerte, Korrekturgleichungen, die man anlegen kann. Hat natürlich jetzt Laser- und Röntgenbeugung natürlich nochmal ordentlichen Zug aufgenommen, aber nur, weil wir halt eben über eine empirische Gleichung sagen können, okay, im Vergleich zu einer Schlemmung liegt das normalerweise da und dabei. Das heißt, das wäre jetzt so der Goldstandard, wenn ich halt schnell und ad hoc mal messen will und auch einfach das Geld habe, die Methodik einfach anzuschaffen. Ansonsten ist Schlemmen natürlich recht niedrigschwellig. Ich brauche eine PPT-Anlage, ich brauche einen Glaszylinder und die Reagenzien, die ich halt für die Probenaufbereitung brauche, das ist halt preislich super niederschwellig tatsächlich. Das ist auch immer so ein Ding, was man natürlich einfach diskutieren muss. Und dann haben wir natürlich das große Problem, weil das ist spannend, dass die KR5 verflucht genau ist, was die Bodenarten angeht. Wer nämlich schon mal so die Bodenarten gesehen hat im Vergleich deutsche Systematik versus internationaler, wird merken, so, boah, die Korngrößendreiecke nach WAB, ne, die sind deutlich weniger differenziert. Also da erlaubt sich unsere deutsche KTR-Leitung eine sehr differenzierte Darstellung. Und auch das ist natürlich dann wieder interessant zu sagen, okay, wie groß ist denn überhaupt der Fehler, wenn wir jetzt international kartieren? Ne, weil es ist klar, dass natürlich bei einer sehr genauen Bodenart Differenzierung schneller mal in Anführungsstrichen falsche Bodenarten entstehen, als wenn ich jetzt so riesen Sammelbecken habe an Bodenart, wie es zum Beispiel bei der WRB teilweise der Fall ist, und da halt die Übersetzung ein bisschen gröber einfach ist, je nachdem, was ich habe. Nur da kann ich zumindest aus der Erfahrung sagen, arbeitet am besten nach KR5, weil runterdummen die Ergebnisse, sage ich mal, in eine gröber aufgelöste Bodenart-Systematik kann ich immer, aber ich kann nicht aus einem WAB-Ergebnis mir eine KR5 irgendwie zaubern. Ne? Also das ist durchaus ja sehr, sehr schwierig dann entsprechend mit dabei. Und dementsprechend, also immer so der Hinweis, klar, wenn man publiziert, ist es meistens internationaler Standard, aber ich habe schon immer ganz gerne so die KR5 in petto und in der Tasche noch zu sagen, okay, ich weiß sogar auf Basis von 32 unterschiedlichen Bodenarten, wo wir denn da liegen. Und das kann ich zur Not übersetzen in halt was Internationales entsprechend. Also ja. Das wäre so der gute Hinweis dazu. Und dementsprechend kann man im Grunde so sag ich mal, einen Strich drunter ziehen, ne, zu sagen, ja, es ist eine super hemdsärmelige Geschichte. Einfach nur zu überlegen, wie schnell sinkt denn so ein Partikelchen ab und dann ziehen wir es aus einer definierten Tiefe aus der Probe. Aber es bewährt sich nach wie vor gerade bei feinen Partikelchen in der Genauigkeit gegenüber den aktuelleren und teureren Methoden. Tatsächlich immer noch, ne? Und ja, das ist tatsächlich auch, denke ich mal, ein kleines Fanal für die einfachen Methoden. Ne? Also es muss nicht immer die vorderste Forschungsfront sein, die die guten Ergebnisse erzielt. Und um den Gedanken zu Ende zu führen, habe ich also selber, ich habe es noch nicht ausprobiert im Labor. Also ich habe es bei der Recherche gefunden, das Ding. Und würde es gerne auch mal dann jetzt selber machen, weil die Autoren und Autoren versprechen da geradezu Absurdes. Ich habe nämlich noch mal so das Quick and Dirty Paper gefunden von Kettler et al. 2001, die gesagt haben, ja, pass mal auf, Leute, ihr habt kein Geld für Laser, ihr habt kein Geld für Röntgen, ihr habt keinen Bock, lange Zeit im Labor zu hocken mit euren Stemmanalysen. Wir haben die Alternative. Und die haben das Ding tatsächlich genannt Simplified Method for Soil Particle Size Determination to Accompany Soil Quality Analysis. Und was die im Grunde machen, ist also jetzt noch hemdsärmeliger und angeblich sehr, sehr genau. Also die zeigen halt auch, die haben das methodisch, glaube ich, denen auch sauber gemacht, dass die eben gesagt haben, okay, wir stellen das Ganze mal einer Pipettiermethode gegenüber. Und böse gesprochen, gerade so bei den Tonanteilen, liegen wir bei Abweichungen zur Pipettiermethode, die geringer sind, deutlich geringer sind als unsere Laser- oder Röntgenmethodik. Und was die im Grunde nur machen, ist dekantieren. Das heißt, die sparen sich quasi das einzelne Abpipettieren, sondern lassen die Probe einfach für ein paar Stunden stehen und sagen, okay, der Schluff hat sich jetzt abgesenkt nach definierter Zeit und jetzt kippen wir einfach die feuchte Phase vorsichtig weg. Also wie man das so gerne macht, um halt eben ja klaren Abstand oben in der Probe wegzukippen. Das ist im Grunde deren Vorschlag gewesen, zu sagen, okay, wir dekantieren dann ganz Spaß einfach und wiegen dann entsprechend einfach nur noch die Verluste, die wir da drin haben. Ich will das tatsächlich mal jetzt irgendwann ausprobieren im Labor, weil die Ergebnisse, die lesen sich verboten gut. Bin mal gespannt. Also ich werde da mal bei irgendeiner späteren Folge definitiv mal berichten, wie der Versuch ausgegangen ist. Und ich habe das jetzt tatsächlich so in der Vorbereitung gefunden und dachte mir so, Mensch, also das ist fast so Teleshopping-mäßig, das klingt zu gut, um wahr zu sein. So, kennen Sie dieses Problem? Und man sieht irgendwelche Leute 8 Stunden lang vor dem Stemmzylinder hocken dann. Ja, es wirkt leicht. Ich bin gespannt. Also ich gebe es mal auch raus. Es ist also schon 23 Jahre alt, das Paper. Das ist genau Mai 2001 rausgekommen. Ist bisher komplett an mir vorbeigelaufen. Einfach zu sagen, wir dekantieren es mal ab. Ich werde es mal probieren. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal für Social irgendwie ein Video davon hin. Mal gucken, wie das ganze Ding aussieht. Aber ich bin gespannt. Also die Ergebnisse, die sie zumindest da reinhauen, sagen, dass es sehr, sehr stabil wäre. Also, dass man tatsächlich sagt, okay, wir laufen ja teilweise auf Steigungen wieder oder bei den Regressionsgleichungen quasi auf 0,99, also quasi nah an der 1, genaue Entsprechung. Und von den Fraktionen her, die sie aufzeigen, sieht das verflucht stabil aus. Man muss es nun halt mal jetzt getestet haben. Also ich würde es selber mal gerne sehen. Ich glaube, das wird mal so mein kleines Projekt mal so nebenher, wenn wir wieder mal im Labor stehen. Einfach irgendeine Probe mal mit dieser Quick-and-Dirty-Methode zu bearbeiten. Wäre vielleicht so ein attraktives Ding, so ein Zwischending. Nicht ganz hochoffiziell wie die Schlemmung, nicht ganz so hingeschossen wie eine Fingerprobe. Mal gucken, ob das Ding vielleicht zu dem goldenen Mittelwert auch trifft. Also das wollte ich aber auf jeden Fall nochmal mitgegeben haben, weil das könnte so ein schönes Mittelding tatsächlich auch sein. Ne?
Es ist einfach manchmal simpel und genial noch am besten. Ja? Das ist, glaube ich, eine schöne Quintessenz, etwas, was ich gelernt habe. Und ich hoffe natürlich, wenn du die Dekantiermethode machst sozusagen, dann lädst du mich mal ein, Jürgen, dann kannst du mich als Praktikanten beschäftigen, dann mache ich das bei dir.
Mit ruhiger Hand abdekantiert.
Ja, das ist seit ich nicht mehr rauche, Jürgen, habe ich die ruhigsten Hände, die du dir vorstellen kannst. Alles keine Frage. Und Ich finde das so schön. Du hast es jetzt so nebeneinander gestellt, ne? Und man kann das wirklich in einer Reihe betrachten, Leute. Die Fingerprobe ist auch gut, aber eben eine Geländemethode ist hervorragend geeignet, um die Bodenart im Gelände abzuschätzen. Alles super, ne? Aber bei den Labormethoden kommt es dann eben drauf an. Und wo ich mich immer drauf freue, oder wo ich mich drüber freuen würde, ist, wenn das hier Leute hören, die dann irgendwann vielleicht mal irgendwelche Studien oder Veröffentlichungen lesen und vielleicht durch uns dazu gekommen sind, dass sie die Methodiken kritisch hinterfragen können. Und da haben wir jetzt sozusagen, was die Bodenart angeht, hier auch eine Grundlage gelegt, ne? Weil wenn man da liest, dann so, ja, Laserdiffraktometrie, das ist ja ziemlich abgefahren. Julian, du und ich, wir sind ohnehin Kinder des Laserzeitalters irgendwie gefühlt, Star Trek und so, da funktioniert alles mit Lasern und Phasern und es ist alles ziemlich abgefahren. Ich habe das parallel auch nochmal nachgeguckt. Vor 60 Jahren, also 1964, gab es den Nobelpreis für die methodischen Grundlagen des Lasers an Charles Townes. So, das ist 60 Jahre her. Und seitdem ist das Laserzeitalter, ich glaube, letztes Jahr gab es auch einen Physik-Nobelpreis für den Femtosekunden-Laser, ne? Also sozusagen, dass du Laserimpulse im Femtosekundenbereich aussenden kannst, ne? So, aber diese Methodik hat, das Prinzip des Lasers hat eben auch Grenzen, wenn es in bestimmten Methoden angewendet werden soll, ne? Und ich habe da jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Du hast ja eigentlich gesagt, okay, Ton wird chronisch unterschätzt, ne? Also die Korngrößenfraktion Ton ist ja kleiner 2 Mikrometer. Und ich habe mal so eine Hypothese jetzt so aus der Schulphysik heraus, ne, woran das vielleicht liegen könnte, weil Laserlicht, je nachdem, welche Farbe man betrachtet, hat eine Wellenlänge zwischen rund 1 Mikrometer, das ist dann Infrarot, und 355 Nanometer, das ist Ultraviolett, ne, also irgendwo dazwischen. Und da sind wir halt bei Tonpartikeln, die kleiner 2 Mikrometer sind, schon relativ nah dran, ne? Also das geht mitunter auch in dieselbe Größenordnung. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da eben diese Beugung, also die Ablenkung des Lichtes auch hin und wieder mal hinten runterfällt, ne? Also dass du dann quasi keine Beugung detektierst des Laserstrahls, weil ganz einfach die Wellenlänge relativ nah am eigentlichen Partikel ist, ne? Mal so rausgeschwätzt. Kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten. Also auch diese optischen Verfahren haben immer auch Auflösungsgrenzen und die sind oft gekoppelt an die Wellenlänge des jeweiligen Lichtes, das verwendet wird. Ne? Das ist das eine. Und Schluff, hast du gesagt, wird chronisch überschätzt. Naja, das hast du ja auch gesagt. Es kann natürlich sein, dass bei Schluffpartikeln eben ein Partikel mehrfach detektiert wird, ne? Weil es eben da turbulent herumwirbelt, ist eben kein laminares Sinken, sondern es wird immer Turbulenzen geben und dann wird das entsprechend mehrfach gezählt. Das kann ich mir, glaube ich, gut merken, Julian, an der Stelle. Mhm. Und das eigentlich mal dazu, ne? Also alt und eingeübt heißt nicht immer, dass es schlecht wird oder dass eine Methode grundsätzlich überholt werden muss. Und ihr habt jetzt hoffentlich das nötige Handwerkszeug, um bei entsprechenden Publikationen auch mal zu hinterfragen, ob die zum Beispiel ihre Laseranordnung auch entsprechend kalibriert haben. Ne? Dann kannst du entsprechend den Fehler auch mit rausrechnen. Ja, das wäre so mein, das wäre so mein Dunk, den ich noch mit dazu zu geben hätte. Genau. Und mal ganz davon abgesehen, was die Bodenstruktur angeht, das hast du ja auch gesagt, natürlich in der Probenvorbereitung werden Aggregate ganz gleich, ob sie biogen vermittelt sind, meistens sind sie ja biogen vermittelt oder auch anorganisch vermittelt, ne, werden natürlich zerstört und aufgelöst. Aber auch da haben wir ja mittlerweile durch eine Bodenstrukturanalyse, ne, oder auch durch funktionale Methoden andere Möglichkeiten sozusagen die Bodenstruktur abzuschätzen und mitunter auch dreidimensional räumlich aufzulösen. Die Svenja bei uns aus dem Team, die macht sowas. Das ist auch ziemlich abgefahren, ne? Und das heißt ja nicht, dass sozusagen diese Korngrößenanalyse, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, oder die drei unterschiedlichen Methoden, dass die isoliert dastehen, sondern als Bodenkundlerin und Bodenkundler kann man auf eine breite Palette an unterschiedlichen Methoden zurückgreifen. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, was eigentlich die Forschungsfrage ist, ne? Was eigentlich der Untersuchungsgegenstand an der Stelle. Ja. So.
Genau, und letztlich musst du dann ja auch immer entscheiden, das ist ja auch immer die Abwägung, ne? Also Schlemmen braucht halt einfach lange Zeit. Da sind natürlich diese moderneren Methoden deutlich schneller, müssen aber halt einfach auch sauber nachkalibriert werden. Und ich glaube, das ist ja ein schönes Beispiel, wie man jetzt ja auch beides nutzen kann. Und selbst das aktuellste Paper von 23 zeigt es ja im Grunde auch, dass man dann halt wirklich geguckt hat, wie kriegen wir quasi beide Ergebnisse aneinander angepasst und angeglichen. Ich glaube, das wird auch so der Wegweiser in die Zukunft sein, dass man sagt, wenn man das Geld hat, kann man natürlich, um einfach einen schnelleren Durchsatz an Proben zu ermöglichen, auf entsprechende Detektormethoden zurückgreifen. Man wird aber wahrscheinlich nicht drum herum kommen, zumindest mal Eichproben über die Schlemmung zu machen. Die hat aber dann wiederum ja natürlich den Vorteil, dass sie echt nahezu jedes Labor sich leisten kann. Also das ist jetzt keine Apparatur, die in die mehreren Tausender reingeht. Das kriegt man tatsächlich noch gestemmt. Und wenn es dann halt wirklich noch ist, sag ich mal, für 4, 5 Benchmark-Proben, die man sich zieht, um mal zu gucken, wo liegen wir bei unseren Bodenarten in unserem Untersuchungsgebiet damit dabei. Also das, glaube ich, zeigt ja auch ganz schön, dass man nicht mit der einen Methode die andere ersetzen will, sondern dass man eigentlich ja sogar eher sieht, es ist gut, dass beide nebeneinander im Grunde funktionieren und auch bestehen, weil sie jeweils die Schwächen der Gegenmethode ausgleichen können. Also wir haben eine höhere Genauigkeit in der Tonfolge beim Schlemmen. Das erkaufen wir uns durch lange Durchlaufzeiten. Und wir haben auf der anderen Seite halt einen viel, viel schnelleren Probendurchsatz, was halt eben die Schlufffraktion entsprechend angeht. Nur mit dem Gedanken dahinter, dass wir natürlich da entsprechend bei den feineren Fraktionen immer ungenauer werden qua Methode. Es sei denn natürlich, ein wenig beachtetes Paper von einem gewissen Herrn Kettler und seinem Team von 2001 zeigt jetzt plötzlich, ne, dass das Land, wo Milch und Honig fließen, wer weiß. Ne? Also sie verkaufen es tatsächlich auch unter dem schönen Namen die Rapid Method. So, mal gucken, mal gucken. Ich bin gespannt selber.
Ja, ja, das. Übrigens, ich habe auch gesehen, die meisten Autorinnen und Autoren sind tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, ne? Die du hier vorgestellt hast. Die werde ich auch mal anschreiben. Die freuen sich meistens auch darüber, wenn wir sie informieren im Nachhinein, dass da eine Folge kommt. Da sind sie immer recht glücklich. Das werde ich hier auch mal machen, ja. Und eine letzte Sache, die uns jetzt noch hinten runtergefallen ist, die ich aber unbedingt erwähnen möchte, weil du sie mal ausgegraben hast, ist eben der Korngrößenrechner. Und zwar vom Geologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Das packe ich auch nochmal mit in die Shownotes. Den hast du uns auch mal in den Gruppenchat geschrieben. Und damit das nicht untergeht, jetzt haue ich das nochmal in die Folge. Also der Korngrößenrechner, da kannst du entsprechend die Ergebnisse deiner Korngrößenanalyse einfach eingeben. Und dann berechnet der dir die entsprechende Bodenart nach ganz unterschiedlichen Klassifikationssystem, ne, da sind wirklich alle dabei, die WRB natürlich, die Bodenkundliche Kartieranleitung, aber auch die von Australien, von British Society of Soil Science und so weiter, ne. Also das auch nochmal der Vollständigkeit halber. Du hast ja immer so, das finde ich so toll an dir. Ich glaube, du hast irgendwo, in deinem Browser hast du bestimmt so einen Ordner mit nützlichen Links abgelegt.
Ja, ja, ja. Der wird man sammelt fleißig wie ein Eichhörnchen so im Laufe der Jahre so die ganzen Sachen zusammen. Allerdings nochmal ein schöner Treppenwitz auch da aus der Richtung noch, damit man mal sieht, wie ungenau teilweise einfach das Labor qua Methode ist, weil es bleibt mal was im Sieb hängen, man verliert mal ein bisschen was bei der Probe. Wer zum Beispiel mal Stuss eingibt bei diesem Korngrößenrechner, wird eine Fehlermeldung zurückbekommen. Nicht etwa, dass dieser Betrag, den man da eingegeben hat, wie viel Prozent Tonschluff und Sand nicht 100% ergibt, sondern die Fehlermeldung lautet tatsächlich, der Betrag muss zwischen 95% und 102% liegen. Daran sieht man also auch schon, ja. Es gibt eine methodeninhärente Ungenauigkeit. Man weiß einfach, dass irgendwann mal auf dem Weg dieser Probenvorbereitung so ein Schätzfehler einfach drin ist. Das auch schon mal als beruhigend für die Leute, die als allererstes jetzt mal irgendwann an Sieben oder Schlemmen gehen. Da ist es normal, dass man teilweise so absurde Ergebnisse wie über 100% oder unter 100% und dann fragt sich, wo ist das Zeug hin? Naja, es ist wie beim Whisky machen, dieser Angel's Share quasi, der einfach verloren geht. Das ist wahrscheinlich auch im Bodenkundlabor. Irgendwo geht's für die Erdgeister oder was weiß ich was, gehen nochmal 3% verloren. Also man darf da sogar etwas ungenaue Ergebnisse reinhauen und man sieht dann auch tatsächlich sehr schön, wie unterschiedlich so die unterschiedlichen Systematiken auch einfach sind. Ne? Da sind auch alle Korngrößen, Dreiecke hinterlegt. Also ich bin ein harter Fan jetzt schon seit Jahren von diesem Rechner. Weil es zum Beispiel auch sehr, sehr einfach macht, zu sagen, okay, wo liegen wir nach K5, wo liegen wir nach FAO-WRB, also dem internationalen Standard. Und man kann sogar in so ganz apokryphen Schriften wie die K2 oder K3 nochmal reingucken. So, und deren alten Korngrößen, Dreiecke, also es sind teilweise sind schon interessante Geschichten. Und sogar auch noch die Bodensystematik der ehemaligen DDR ist noch hinterlegt.
Nein.
Dass man auch da das alte Korngrößendiagramm noch hat. Das ist nämlich der TGL hier.
Ach, Tatsache. Ich sehe ihn auch gerade, ja. Die
haben nämlich eine ganz funky Einteilung gefahren, so im Bereich der Sande vor allem. Das ist eine völlig verrückte Einteilung da teilweise. Also wenn man sich das Korngrößendiagramm anguckt, sehr, sehr stark. Aber wenn man zum Beispiel alte DDR-Quellen zum Beispiel findet, kann man die jetzt natürlich rückwirkend auch ganz schön übersetzen mit so einem Kornbrötchen.
Das hätte ich für meine Bachelorarbeit gebraucht, Julian. Ich habe nur DDR-Bodenkundequellen gewälzt. Das wäre wirklich sehr hilfreich gewesen. Ich habe es dann letztlich auch so irgendwie hinbekommen. Aber das ist tatsächlich ganz nützlich. Und vielleicht hilft es ja der einen oder anderen auch mal bei verschiedenen Arbeiten. Also ist auf jeden Fall auch in den Shownotes. Julian, an der Stelle schon mal vielen Dank für dieses tolle Thema. Ich bin ein großer Fan davon und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Methoden hier mal vorstellen können. Ich glaube, das war ein schöner Überblick. Wir haben sozusagen den Anlass und die Bedeutung der Korngrößenanalyse erläutert. Wir haben über die drei verschiedenen Methoden gesprochen. Die Autorinnen und Autoren freuen sich hoffentlich über das, was wir hier besprochen haben. Wenn nicht, dann melden sie sich gerne. Das ist natürlich auch kein Problem. Dann hauen wir nochmal einen raus. Und bevor wir jetzt die Folge hier beenden, habe ich nochmal einen kleinen Hausmeisterei-Punkt. Also ich habe jetzt beschlossen, ich stelle die Hausmeisterei immer ans Ende der Folge. Ihr wollt ja häufig, dass wir schneller zu Potte kommen. Habt ihr jetzt das Thema absolviert? Aber für unseren Podcast gibt es tatsächlich eine Sommerpause, die wir intern beschlossen haben. Wir brauchen auch mal Abstand. Wir müssen auch mal andere Dinge tun als zu podcasten. Auch wenn es mir jetzt schon fehlt, muss ich sagen. Also ich blicke mit gemischten Gefühlen auf diese Sommerpause. Es ist natürlich kreativer Raum, aber 8 Wochen lang nichts zu machen, keine Folge aufzunehmen, das wird mir auch fehlen. Das weiß ich jetzt schon. Vom 26. Juni bis zum 28. August werden wir keine Folgen produzieren, zumindest nicht direkt. Aber ihr werdet auf jeden Fall versorgt. Also ich habe jetzt schon Sorge getroffen, dass eine bunte Palette an vor allem Interviews und auch an Lehrbuchfolgen euch dann in den Feed gespült wird. Also ihr müsst nicht an Entzugssymptomen sozusagen zugrunde gehen, sondern ihr habt dann auch immer noch zumindest mich und vielleicht auch die Katrin. Mit Katrin habe ich heute auch noch gesprochen, dann auf dem Ohr. Und habt nochmal das ein oder andere Interview oder auch die Lehrbuchfolge, wo ihr nochmal reinhören könnt. Ja, soweit dazu. Dann bleibt mir nur noch eigentlich so den Feedback-Blog zu machen. Wie immer, natürlich haben wir hier nicht die Weisheit mit Löffeln konsumiert und es kann natürlich mal was daneben gegangen sein. Bitte keine Anmerkungen zu DIN. Ich weiß, dass es 4022 ist und nicht 4220. Das habe ich ja auch korrigiert, ne? Aber bei sonstigen Anmerkungen, Ideen, Feedback, Folgen, Themenvorschlägen oder so, ist natürlich info@zollcast.de die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus könnt ihr uns in verschiedenen sozialen Medien kontaktieren. Blue Sky, Instagram, Facebook und auch auf LinkedIn sind wir tatsächlich aktiv. Das sind alles Möglichkeiten. Ja, und Julian, du freust dich auch. Du hast neulich mal auf Instagram auch eine Frage bekommen, die hast du auch beantwortet, ne? Zu den Gesteinsformaten.
Du bist ja immer kräftig auf der Suche nach unseren schönen Bildern, die wir so im Laufe der Wochen geschossen haben.
Ja.
Da war tatsächlich ja mal was hier aus dem Vulkangebiet, was tatsächlich eher Geologie als Pädologie war.
Ja.
Aber auch das haben wir noch geregelt bekommen,
denke ich. Du bist ja ein großer Verfechter der Regionalgeologie in Koblenz, hast ja auch selbst untersucht, ne? Von daher, das passt. Ihr seht also, ihr erreicht die Leute auch über diese Kanäle. Also bitte nutzt es auch und stellt uns da Fragen oder whatever. Und Julian, jetzt gebührt es dir natürlich, die letzten Worte zu finden für diese Folge und die Leute sozusagen in ihre verdiente Freizeit zu entlassen.
Ja, ich glaube, wenn wir so ein bisschen Interesse mal wirklich für eine Methode geweckt haben, ist es, glaube ich, unser Ziel erreicht ja tatsächlich schon. Und ich denke, wenn man sich überhaupt zu Beginn gerade mit der Bodenkunde überhaupt mit irgendeiner Methode befasst, dann irgendwas Textur-Bodenartmäßiges, weil das ist meistens sowohl im Labor als auch im Gelände ja so der erste Schritt, um alles Weitere sich so ein bisschen herzuleiten. Und vielleicht hat es auch mal für den die ein oder anderen mal so das Rätsel gelöst, was gibt's hinter der Fingerprobe? Also weil das wirkt natürlich immer so sehr geraten, das Ganze. Und ja, es gibt genauere Verfahren, aber selbst wenn wir da genauer hingucken, sehen wir, okay, die arbeiten halt auch mit Generalisierungen, aber halt mit ausreichenden Generalisierungen. Ich glaube, das ist so eine gute Werbung für Pragmatismus einfach auch irgendwo ist dann.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet
und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.